Vom Herointrip zu Jesus. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und es freut mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Robert.
Hallo.
Schön, dass du Zeit genommen hast. So eine Geschichte wie die deine habe ich jetzt noch nie aufgenommen. Die ist, ich nehme das einmal so weit vorweg, ziemlich krass. Und viele wahrscheinlich können sich mit sowas nicht identifizieren, aber weiter gibt's quasi weiteres ergibt sich dann eh im Gespräch. Zuerst möchte ich dich bitten, dass du mir ein bisschen vorstellst, woher du kommst und ja, bitte.
Ich komme her ursprünglich aus der Wachau, bin mit meinen Eltern, wie ich 10 Jahre alt war, nach München gezogen. Und habe den zweitgrößten Teil meines Lebens in München verbracht. Und inzwischen lebe ich schon, kann man sagen, 28 Jahre fast, in der Gegend von Salzburg. Mhm. Bin Handwerker, habe Maurer gelernt, später erst. In meiner Jugend habe ich Dreher gelernt in der Fabrik. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und bin dann auf den Bau gegangen als Ungelernter. Und habe dann später eine Lehre als Maurer gemacht. Mhm.
Du bist wo aufgewachsen? Du bist also geboren bist in der Wachau?
Nein, geboren bin ich in München. In der Wachau bin ich aufgewachsen. Okay. Und in München bin ich groß geworden.
Mhm. Okay. Wie war deine Jugend?
Meine Jugend, also die Kindheit war komplett von Freiheit geprägt. Donau, Wald, bisschen Schule, das hat man so nebenbei gemacht. Und die Jugend dann in München, also ab meinem 10. Lebensjahr, ja, das war ein Schnitt, kann man sagen. Ich hab, ja, das war auch nicht mehr so frei, aber wir haben recht, wie soll man sagen, tolerante Eltern gehabt. Wir sind am Nachmittag fortgegangen, die haben den ganzen Tag nicht gewusst, was wir dann. Mhm. Und auf die Nacht haben wir halt pünktlich daheim sein müssen. Ja. Mhm.
Warum sagst du, das war ein Schnitt, inwiefern?
Ja, wenn man als kleiner Bub sich schon überlegt, ob man nicht von daheim wegrennt mit seinem Bruder, weil an dieser Umzug in die Großstadt ein bisschen Angst macht, dann war das schon ein Einschnitt. Und mit 10 Jahren komplett ein anderes Umfeld, gell, vom Kuhdorf in die Großstadt. Gell.
Ja. Das heißt, das war genau zu der Zeit, wie eben dieser Umzug geplant war oder stattgefunden hat.
Ja. Mhm.
Und du hast einen Freund gehabt, der hat Waldl geheißen.
Der hat Waldl geheißen. Das war mein erster Freund vom ersten Schultag weg in München. Mhm. Da bin ich da als verängstigter kleiner Österreicher auf einmal in der Großstadt gewesen und da haben wir Sport gehabt und der Waldl hat sich da um mich gekümmert, weil ich so gut Völkerballspiel gespielt habe. Mhm. Und wir haben uns angefreundet, haben eine enge Freundschaft gehabt über Jahre hinweg. Der Waldl ist schon tot, der ist vor 2 Jahren gestorben. Mhm. Und bis zu seinem Tod waren wir eigentlich ganz eng befreundet. Mit einer Unterbrechung, aber das dazu wieder nachher dann. Mhm.
Ist jetzt dann herangewachsen, also vom Kind zum Mann sozusagen, Jugend, wie ist da weitergegangen?
Ja, man hat halt seine Schulspätzchen und mit denen zieht man um die Häuser. Und bei mir war das ziemlich früh schon so. Mein Bruder ist ein Glas. Der ist halt ein Jahr älter und hat da auch schon ältere Freunde gehabt und ich dadurch auch. Und die sind dann schon richtig um die Heide. Wir haben so eine Spielwiese gehabt, das war die Kiesberg. Das war so ein Wald gleich neben unserem Stadtviertel. Und da haben wir Lager gebaut, Feste gefeiert und haben da schon relativ zeitlich angefangen, Alkohol zu trinken. Und das haben wir uns finanziert mit allen möglichen Diebstählen und hauptsächlich haben wir Flascheln gesammelt oder gestohlen und haben die dann zurückgebracht und von dem Pfand haben wir uns dann unser Trinken und unser Grillgut, sag ich mal, haben wir uns gekauft.
Okay. Ja. Und ich meine, mich interessiert das, weil ich bin ja auch am Land aufgewachsen und da ist ja die Welt noch in Ordnung, wie man sagt. ihr seid da zu zweit gewesen oder war das eine größere Clique, dass die Hemmschwelle da so gering war, dass Nein. man Diebstahl
begeht? Also mein Bruder und ich, wir waren zu zweit sowieso und dann die anderen Freunde, das war eigentlich so von sechs Leuten, also vier Freunde und mein Bruder und ich, also so, zu sechst waren wir eigentlich immer. Mhm. Gell? Hemmschwelle hat es schon gegeben, aber der Druck, der Gruppenzwang, mhm. sage ich jetzt halt einmal, gell? Oder mal sagen wir, das Ziel, das was man erreichen will, das ist halt da im Vordergrund gestanden, das waren halt unsere Saufpartys.
Ja, wie alt warst du da?
Ich war da so, das ist mit 13 schon angegangen, mhm. ja? Locker, mhm. kann das gar nicht so genau sagen. Naja, aber das war halt nicht, das ist halt immer weitergegangen. Gell? Irgendwann ist dann Haschisch ins Spiel gekommen und später dann so Tabletten klumpert. Und wie ich dann so 17 war, habe ich das erste Mal schon Heroin gespritzt.
Hm. Hat es da einen Anführer gegeben in dieser Clique, der da das so vorangetrieben hat, oder wer kommt auf solche Ideen?
Ja, also, das war alles, das, ich sage mal, Anführer hat schon angegeben, aber nicht beim Drogennehmer, das war jedem sein eigenes Bier. Also man, das hat sich dann auch geteilt, also der Waldl und ich sind ganz auf Drogen weg und die anderen Leute aus unserer Clique, die sind immer wieder in Berührung mit uns gekommen, aber die sind hauptsächlich beim Alkohol geblieben. Mhm. Also wir waren jetzt eigentlich zu zweit, sind wir dann losgezogen und haben, wie soll ich sagen, das war dann kein Gaudi mehr. Das war dann, wir waren in einem Kriegszustand. Mhm. Das Wichtigste war, Geld aufzutreiben, damit wir uns das Zeug kaufen können.
Mhm. Und war da Coolness irgendwie ein Thema, warum man da so weit geht? Oder warum, wenn eh die anderen schon quasi wieder umgekehrt sind von dem Weg oder eher blieben sind auf diesem relativ moderaten alkoholischen Thema und ihr seid dann so weit gegangen auf Drogen wie...
Unter anderem schon, aber Hauptsache war, also bei mir war die Hauptsache, ich war schon ein unruhiger Mensch und habe so allein mit mir nichts anzufangen gewusst. Und dieses Heroin, das, ich will das jetzt nicht verherrlichen, überhaupt nicht, aber da ist da alles wurscht. Da ist es wurscht, wo du bist, in was für einem Zustand du bist, oder, das, du hast keinen Hunger, keinen Durst, und das ist halt alles Ruhe und Frieden. Im Rauschzustand. Wenn der aufhört, dann schaut es natürlich anders aus. Gell?
Das ist was mich ehrlich gesagt schon länger interessiert hat, wie sich so ein Rausch, ein Heroinrausch anfühlt. Wie lange dauert sowas?
Das dauert, je nachdem, wie abgebrüht du schon bist. Also je länger du Heroin nimmst, umso kürzer ist der Rauschzustand. Ja, und du brauchst halt immer in kürzeren Intervallen immer mehr Gift. Mhm. Ja, und das macht dich fertig.
Wie lange, sagst du, dauert so ein Trip?
So ein Trip dauert zwischen 4 und 6 Stunden. Mhm. Und dann lässt es langsam nach und dann ist es vorbei.
Und dann ist es wie vorher oder schlimmer?
Nein, dann kommt die Depression. Mhm. Ja, dann kommt erst die Seele, die leidet, und dann kommt der Körper langsam dazu. Mhm. Schmerzen, Reißen, Schüttelfrost. Wie eine brutale Grippe, nur viel schlimmer, weil du hast so brutale Depressionen dazu. Mhm.
Die hast du vorher nicht gekannt?
Die habe ich vorher nicht gekannt. Mhm. Also so, Alkoholkater ist Kinderspaziergang. Mhm.
Und die Abhängigkeit kommt wahrscheinlich auch ziemlich schnell bei Heroin, oder?
Die kommt ziemlich schnell, ja. Die kommt ziemlich schnell. Ich kann dir das jetzt nicht sagen, noch ein ersten Mal, noch ein dritten Mal. Mhm. Aber das erste Mal, also wenn da halt der Stoff ausgeht, dann merkst du erst einmal, wie süchtig das bist.
Mhm. Okay. Und dein Freund ist ja dann, was passiert, oder beziehungsweise der ist ja dann geholt worden sozusagen.
Den haben sie geholt, ja. Wir haben ja Dings. Also ich habe immer gearbeitet, damit ich einmal am Tag sicher meine Drogen kaufen kann, mit dem Geld, was ich mir da verdient habe. Schwarzgearbeit und Nebenbeigearbeit und Gelegenheitsarbeiter, immer auf dem Bau. Und der Waldl war der war da nicht in der Lage dazu, der hat das nicht können. Und dann sind wir oft einmal miteinander auf Diebes- und Raubtour gegangen und er ist dann einmal. Ja, das war ein kompletter Volldepp, das war der Pauli. Mit dem ist er richtig gehend baden gegangen und den haben sie verhaftet wegen einem bewaffneten Raub auf einer Tankstelle. Und dann ist der Waldl 6 Jahre war die Strafe und knappe 5 Jahre hat er absitzen müssen, ist er ins Gefängnis gekommen und hat gebüßt. Mhm. Ich muss dazu sagen, in der Zeit habe ich die Freundschaft auf Eis oder gezwungenermaßen auf Eis gelegt, habe mich kaum um den Waldl gekümmert und habe dann einmal gehört von einem anderen Gefängnisinsassen, weil das war ja einziges Kommen und Gehen, dass das recht lustig wird, wenn der Waldl aus dem Gefängnis wieder rauskommt, weil der bei jedem Liegestützern mitdenkt. Und das nicht in einem guten, nicht in einem guten Sinne, gell? Weil ich habe mich da benommen wie ein Schwein.
Wie ist dir in diese 5 Jahre gegangen? Was hast du da drin?
Absturz komplett. Ja, immer durch weiter.
Heroin.
Nur durchs Heroin. Also ich war eigentlich hauptsächlich heroinsüchtig. Also ich habe keine anderen Drogen so favorisiert. Mhm. Ja.
Also du hast nicht geraucht, nicht gesoffen, nur
doch,
Heroin.
Doch, also das waren aber keine Favoriten für mich, sondern das Endziel war eigentlich immer der nächste Schuss.
Mhm. Ja. Ja, kann man sich echt gar nicht vorstellen. Was ist nach die 5 Jahre passiert?
Nach die 5 Jahre ist der Waldl aus dem Gefängnis gekommen und ich habe keine Lust gehabt, dass ich irgendwo sitze oder gehe oder stehe und mir tippt von hinten jemand auf die Schulter. Und ich bin bei der ersten Gelegenheit, ich habe gewusst, wo er wohnt, bin ich zum Waldl hin und wollte das ausreden. Und der hat mir die Tür aufgemacht, war alles andere als freundlich gestimmt und hat aber dann doch körperliche Aktivitäten unterlassen. Und er hat zu mir gesagt, ich soll reinkommen. Komm rein, hat er gesagt. Dann bin ich reingegangen und dann haben wir das ausgeredet. Und dann hat er zu mir gesagt, also gut, das ist erledigt, aber Freund werden wir nie wieder. Und so bin ich dann gegangen.
Mhm.
Ja?
Mhm. Okay, das heißt, ihr habt euch mehr oder weniger versöhnt?
Weniger.
Okay, und dann hast du mir erzählt, hat es nur mal Veränderung gegeben beim Waldl, oder?
Ja, das war eine Zeit später, vielleicht ein Jahr später. Dazu muss ich sagen, ich habe dann schon eine ziemlich deutliche Ansage von meinem Doktor gekriegt, der mir dann auch so Ersatzmedikamente verschrieben hat. Der hat zu mir gesagt, aus medizinischer Sicht gibt er mir ungefähr nur 2 Jahre. Und ich habe zum Doktor gesagt, das möchte ich gern verkürzen.
Okay.
Weil ich brauche dieses beschissene Leben nicht mehr so lang. Mhm. Und in die Zeit eine habe ich aus dem Freundeskreis gehört, hey, hat einer zu mir gesagt, hast du schon gehört, der Waldl ist auf dem Jesus-Trip. Gell? Und das hat mich beschäftigt. Also das war irgendwo innerlich, habe ich da gedacht, ich muss schauen einmal, was da los ist, was ist mit dem Waldl passiert. Gell? Und ich bin dann, der hat immer noch in derselben Wohnung gewohnt und da bin ich dann einmal hin und da hat man komplett verändert, der Mensch die Tür aufgemacht. Mhm. Also vom Wesen her, immer nur war der Waldl, Party gebildet, fast 2 Meter groß, mhm. aber von der Art her, also eine Milde und so eine Freundlichkeit. Und dann sage ich zu ihm, hey, was ist denn los? Sagt er, ja, ich habe mich bekehrt. Sage ich, was bekehrt? Ja, ich bin jetzt gläubig geworden an Jesus Christus. Wir treffen uns da zum Bibellesen. Und da kommen öfters einmal so Laienprediger vorbei in die Wohnzimmer. Die halten da so Andachten. Wenn du willst, nehme ich dir einmal mit. Und dann, ja, das war so, ich habe das ein bisschen oberflächlich. Ich habe das nicht so, oh man denkt, das war ein Chaos. Aber ich habe mich dann doch einmal einladen lassen. Das hat ein bisschen gedauert. Also der Waldl hat dann, ich habe mit meinem Bruder ziemlich viel zusammengearbeitet. Dann sind wir auf einer Baustürme gewesen und mein Bruder sagt, wir brauchen dringend nur an jemanden, der uns hilft. Und dann sage ich, warum nehmen wir nicht einen Waldl einmal mit, der braucht eh Geld. Dann hat er uns geholfen und das war so Stahlbauarbeiten waren das. Und ich habe da ziemlich viel getrunken. Und mein Bruder hat sich dann, ich habe das so mit einem Ohr, so aus der Entfernung habe ich es gehört, hat sich dann beim Waldl ausgewandt. Mhm. Oh, und ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll und Dings, und schau dann an und hat der Waldl gesagt, wer ist denn das wert? Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich sehen. Eigentlich habe ich mir selber keine Chance gegeben.
Mhm.
Und dann bin ich, und der Waldl hat sich dann um ihn gekümmert, und dann bin ich mitgegangen, eben zu diesen Wohnzimmerandachten da, bei einer ehemaligen Prostituierten und auch Drogenabhängigen, die war früher eine sehr gute Kundin von mir, was Heroin betrifft. Sitze ich mich da eines und so in einem Gras, war so ein älterer Mann, der zählt von Jesus. Gell? Hör ich zu, und wie das vorbei war, haben sie auch nach der Reihe alle, es waren so 15 Leute oder so, haben dann alle nacheinander bett. Und ich habe gewusst, naja, jetzt muss ich auch beten. Ich habe nicht gewusst, so genau wie das geht. Und ich habe dann auch bett und habe gesagt, Herr Jesus, habe schon Herr Jesus gesagt. Mhm. Ich kenne dich noch nicht, aber hilf mir dabei, dass ich dich ein bisschen besser kennenlerne. Und so ist das angegangen. Ich bin dann immer öfter gegangen zu den Versammlungen da. Und das war im Sommer. Jahreszahl fällt mir jetzt nicht ein, ich sag das vielleicht. Und im Weihnachten, also vor Weihnachten, im Advent, diese Gruppe da von den Leuten, die da gläubig sind, gewesen sind, da um den Waldl rum, die sind aber in so ein christliches Erholungsheim in Schwarzwald gefahren. Mhm. Und einmal hat es geheißen, ja Robert, willst du nicht mitfahren? Und da bin ich mitgefahren. Einmal über ein Wochenende. Mhm. Hab da meine Ersatzdrogen, meine Medikamente da mitgenommen, ziemlich viel, und habe eigentlich nicht recht viel mitgekriegt. Nur das Einzige, was ich mitgekriegt habe, dass einer von den Predigern gesagt hat, so in die Versammlung eine, nicht mit, nicht direkt zu mir, aber ich habe mich persönlich angeredet gefühlt. Hast du schon mal über deine Sünden nachgedacht? Und dann habe ich mir gedacht, so viel gibt es da nicht zum Nachdenken, gell, weil es wimmelt ja nur so. Und dann bin ich heimgefahren. Wieder. Und mein Leben ist halt weitergegangen. Ich habe diese Drogen alle gebraucht, dass ich meine Leistung bringe und dass ich ganz ein normales Leben führe, weil ohne war es nicht gegangen. Ich habe, na gut, ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich oft probiert, aufzuhören. Mhm. Also ich habe bestimmt, sagen wir mal, so eine Richtlinie 60 Mal habe ich auf alle Fälle allein daheim kalt entzogen. Mit dem Heroin. Ja, und oberdosiert und jedes Mal, wenn ich wieder sauber war, ist nach einer Woche ist das wieder losgegangen. Ja, keine Chance gehabt. Ich habe einmal Langzeittherapie gehabt, 9 Monate. Die habe ich 14 Tage, bevor es vorbei war, habe ich es abgebrochen, weil ich zwischendrin schon immer wieder Heroin gespritzt habe. Mhm. Und das war eigentlich ein sinnloses Unterfangen. Und das habe ich selber gewusst. Mhm. Also ich habe mir keine Hoffnungen gemacht. Aber ich habe, wie soll ich sagen, ich habe einen Retter gebraucht, der wo irgendwo einen Schalter umlegt im Hirn. Und das war nie da, nie. Das ist nie, ist die Richtung ist immer die gleiche gewesen. Sucht, 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 Droge, Droge.
Mhm. Kann man als Heroinsüchtiger überhaupt so etwas wie ein normales Leben führen? Kann man da überhaupt normal arbeiten gehen? Ist man da imstande dazu überhaupt? Beziehungsweise, normal, das wird ja auffallen, oder?
Also normal auf alle Fälle nicht. Also ich habe schon, meine Arbeitgeber haben alle gewusst. Die haben gewusst, wer ich bin und was ich tue. Mhm. Also ich habe das auch ziemlich, muss ich da erzählen, da sind wir mal in die Arbeit gefahren und ich war auch schon ein bisschen der körpereigene Drogenspiegel ist schon gesunken und da sind wir direkt in ein Viertel reingefahren, da wo eine Connection von mir gewohnt hat. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, fahr da rechts hin und gib mir einen Vorschuss, ich muss schnell Drogen kaufen. Da sagt er, ich fahre nirgendwo hin und geben tue ich da auch nichts. Und dann habe ich hinten, der ist Auto gefahren und ich habe noch von hinten gewürgt. Und ich habe gesagt, ich wirke dir jetzt so lange, bis du mir die Kohle gibst und bis du stehen bleibst. Gell? Mhm. Naja, er ist dann stehen geblieben, hat mir die Kohle gegeben. Ich habe schnell Drogen gekauft und bin dann, der hat dann gewartet auf mich, weil er hat ja einen Arbeiter gebraucht. Gell? Und dann sind wir weitergefahren in die Arbeit. Und das war mein normales Arbeiten. So. Also normal kann man nicht sagen. Also das war mehr Krampf wie...
Dein Chef hast gewirkt.
Ja, klar.
Ja, das ist irgendwie lustig, wenn man es hört, aber das ist ja schon eine andere Liga. Mhm. Okay. Und wie ist dann weitergegangen?
Dann ist weitergegangen. Also ich habe den ersten Besuch in der Rettungsarche da gehabt und habe da war komplett in so einem konservativen christlichen Umfeld war das so. Und ich muss sagen, ich habe mich da dort richtig wohl gefühlt. Mir hat das voll gefallen. Und dann kriege ich einen Anruf kurz vor Weihnachten und mir ist gesagt worden, dass in der Rettungsarche zu Weihnachten Zimmer frei wären, was eigentlich ein Wunder ist, mhm. weil das ist immer da, das ist an die christlichen Festtage ist das voll ausgebucht, weil eine große Familie krank geworden ist und dann sind zwei Zimmer frei geworden. Mhm. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich da mitfahre. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ja, fahre ich mit.
Darf ich nur mal nachfragen, diese Rettungsarche, was ist das genau?
Das ist ein christliches Erholungsheim. Das ist geführt wie ein Hotel, also mit Vollpension, mit Gästezimmer, mit Aufenthaltsraum und mit Speisesaal und großer Andachtssaal. Und da kann kommen, wer will. Also du mietest dir dein Zimmer wie in einem Hotel, du hast deine Vollpension und da sind jeden Tag zwei Andachten, außer Mittwochs und Samstag, da ist nur eine. Und es ist nach den Andachten ein Seelsorgeangebot. Da werden Lieder gesungen und da steht eine große Orgel und sitzt sich jemand hin und spielt da Lieder. Es ist praktisch ein Hotel auf christlicher Basis, mhm. biblisch-christlicher Basis.
Mhm, verstehe. Mhm. Du hast dazu gesagt?
Ich habe zugesagt, dass wir da Weihnachten aufgefahren und habe mir aber vorgenommen, im Gegensatz zum ersten Mal, ganz, ganz so wenig wie möglich von meinen Drogen zu nehmen, dass ich einen klaren Kopf habe, dass ich aufnahmefähig bin, dass ich mir da was merken kann, dass ich das mitkriege, was da anrennt. Und, naja, war dann am ersten Abend schon draußen am Parkplatz gestanden, habe eine geraucht. Und dann kommt die Uli und sagt, wie es mir geht. Sag ich, ja, mir geht's nicht so gut, weil langsam kommen diese unguten Gefühle. Und dann sagt die Uli zu mir, sagt sie, was, du nimmst immer nur dieses Zeug? Dann sag ich, ja, anders geht's nicht, gell? Und dann hat sie zu mir gesagt, geh halt einmal zu so einem Prediger hin und red mit ihm, los, dass er beten kann. Und dann sag ich zu Uli, nein, brauche ich nicht. Also, weil der kann mir ja auch nicht helfen, gell? Und dann hat mich die angesempert und ist mir voll auf die Nerven gegangen. Bis ich gesagt habe, ja gut, dann gehe ich halt zu, die haben so Brüder geheißen, die Predigtdienste gemacht haben, haben den Titel Brüder, waren aber ganz normale Leute, mhm. wie du und ich, Beamte und Handwerker und einer war sogar dabei, der war vom Beruf Porzellanmaler. Mhm. Naja, auf alle Fälle geht die Uli rein, redet an so einen alten, der sitzt da gerade und hört sich die Lieder an mit geschlossenen Augen und die flüstert ihm ins Ohr, der steht auf und geht zu mir und sagt, ich habe gehört, du hast ein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Problem. Dann sind wir so abseits gegangen, in so ein Zimmer. Und dann habe ich ihm mein ganzes verpfuschtes Leben, habe ich ihm erzählt. Und habe eigentlich schon damit gerechnet, dass mich die da rausschmeißen. Weißt du, ich mit meinem Rucksack voller Drogen da. Und dann schaut er mich so an, lächelt und sagt, wir beten jetzt. Und kniet sich hin, komplett auf dem blanken Boden, der alte Mann da. Das hat mich bewegt. Und ich habe mich daneben hingeniert und dann hat er gebetet, Herr Jesus, du siehst diesen jungen Mann, ach, bitte hilf ihm doch. Amen. Und ich habe gesagt, ja, bitte hilf mir. Amen. Und ich bin aufgestanden, habe mir auf die Schulter geklopft und habe gesagt, jetzt weiß der Herr Bescheid. Und dann bin ich aus dem Zimmer und habe mir gedacht, jetzt mache ich aber auch Nägel mit Kipf. Und bin in mein Zimmer rein, habe meine ganzen Drogen genommen und alles das Klo gespült. Und habe nur so aufgeschaut auf die Decken und hab gesagt, so, zu Gott geredet, jetzt kannst du mir wirklich nur noch du helfen. Und bin in mein Zimmer gegangen und dann die Nacht war nicht gut, der frühe Morgen war auch nicht gut. Und die erste Andacht, die Predigt, doch weiß ich nur noch, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wie oft es in der Bibel steht, hat der Prediger gesagt, aber es ist bestimmt für jeden Tag ein Fürchte dich nicht dabei. Und das habe ich genommen. Das habe ich im Glauben ganz einfach genommen. August fürchten muss ich mich nicht. Und der Entzug ist immer noch gröber geworden. Am nächsten oder am übernächsten Tag war es schon richtig heftig. Das kann man nicht beschreiben. Das weiß nur einer, der das selber mitmacht. Mhm. Und ich habe gewusst, es wird noch schlimmer. Und dann war am Nachmittag noch einmal eine Andacht. Das war dann die zweite, die wo mir in Erinnerung geblieben ist. Und da hat es dann geheißen, im Epheserbrief steht es, danket Gott alle Zeit für alles, schreibt der Apostel Paulus in den Epheser. Ich gehe in mein Zimmer, lege mich ins Bett, schon schweißüberströmt und mit Schüttelfrost geplagt und Körperreißen und Gliederschmerzen. Lege mich ins Bett und red mit Jesus und sage, also beim besten Willen, für das jetzt, für das, wie es mir da jetzt gerade geht, was da drinnen abläuft, kann ich da echt nicht dankbar sein, gell? Und dann habe ich zu mir selber gesagt, du blöder Hund, jahrelang probierst allein auf zum Herrn und rennst echt ins Leere, gell? Keine Chance. Und jetzt ist der große, allmächtige Gott bei dir, an deiner Seite. Gell? Sei doch für das dankbar. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, von ganzem Herzen, danke dir jetzt, dass ich nicht allein im Regen stehe, sondern dass du für mich kämpfst. Und dann ist der Entzug aus meinem Körper ausgegangen. Der war komplett weg. Und das ist, war so ein ganz friedliches, stilles Empfinden war das. Nichts Hurra und so ein ganz normales, endlich war ich normal. Endlich war das alles weg und alles ist still und ruhig gewesen. Dann bin ich zu meinen Freunden gegangen. Ich habe die dann im Nebenzimmer, also ziemlich neben meinem Zimmer war das Wohnzimmer. Und dann sind die alle da drinnen am Boden kniet und ich habe nur gehört, wie einer für mich betet. Die haben alle für mich da, haben die betet. Und das war praktisch der erste Tag, wo mein drogenfreies Leben angefangen hat. Heute nennt man das Bekehrung. Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt bekehrt und habe es gar nicht gewusst. Mhm. Das habe ich erst später. Und habe dann ein Leben als Christ mit Gott angefangen.
Dieser Entzug oder diese Entzugserscheinungen, wenn du sagst, das war dann weg oder das ist aus dem Körper gegangen, wie lange hat das gedauert?
Nicht lange, Sekunden vielleicht. Das ist unten in die Füße angegangen. Bitte, Entschuldigung, ich bin ein bisschen emotional jetzt. Also ich vergesse den Augenblick wahrscheinlich nie mein ganzes Leben. Aber das ist unten aus die Füße, in die Füße angegangen, das ist aufgegangen und war draußen.
Und davor 60 Versuche oder mehr?
Oder mehr.
Zwecklos.
Ja.
Gewaltig.
Naja, gut. Ich meine, das, was dann gekommen ist, war auch kein Spaziergang. Also, ich meine, das war Schritt für Schritt. Ich habe gewusst, Gott steht mir bei und er hat mich frei gemacht. Und er hat eigentlich er hat praktisch mich außergerettet aus diesem Drogensumpf und hat mich eingestellt in ein komplett neues Leben. In ein Christenleben, das praktisch von biblischen Werten und biblischen Wahrheiten geprägt wird. Und das ist auch kein normales Leben nicht oder kein einfaches Leben. Man hat da auch seine Herausforderungen. Ich habe Geld verdienen müssen, ich habe mein Leben finanzieren müssen, ich hab lernen müssen, ich habe so viel lernen. Ich habe nichts gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt. Gell? Ich habe angefangen da langsam einmal zum Bibellesen und dann so. Gut, okay. Aber es war so, ich bin zurück nach München.
Darf ich noch kurz fragen, ab welchem Alter hat dein drogenfreies Leben begonnen?
Da war ich 28.
Ja, da ist für die meisten keine Aussicht mehr, oder?
Ich habe etliche Zeit später habe ich einen Freund kennengelernt, der so am Rande von der Drogenszene immer unterwegs war. Und der hat mir aufgezählt, wer alles gestorben ist, von meinen ganzen ehemaligen Bekannten. Und zwei Hände haben nicht mehr gelangt, um die ganzen Toten aufzuzählen, die praktisch in meinem Alter alle das Zeitliche gesegnet haben. Hm. Ja? Ich habe gesagt, jetzt musst du aufhören, weil das macht mich fertig. Der einen nach dem anderen hat er aufgezählt. Naja.
Du hast, nachdem du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, deine Drogen auf Zeiten gelegt hast, hat ein neues Leben begonnen.
Hat ein neues Leben angefangen. Und das schilderte ich jetzt auch noch ganz kurz. Ich habe dann gemerkt, in München, da sind die Herausforderungen viel zu groß. Also an jeden Ecken Leute, die wo ich kenne, überall, da hast du überall deine Connections und diese Drogennähe, die hat man schon extrem zugesetzt. Und dann hat mir einer aus meinem christlichen Freundeskreis hat gesagt, du Robert, ich darf mein Leben, ich darf mein Umfeld ändern. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann, ich habe nichts zum Verlieren, ich habe nichts gehabt. Reisetaschen packt und bin dann praktisch da in das Dorf gezogen, wo in den Schwarzwald, wo die Rettungsarche steht. Und hab mir dann, es hat nicht lang gedauert, ich war da 3 Wochen, habe ich da oben gelebt. Ich habe mir das nicht leisten können, das Zimmer zu zahlen. Aber der Chef von denen, ich habe gesagt, wenn ich mitarbeite, dann kann ich eine Zeit nicht lang da wohnen und einmal einen Anfang machen. Ich habe dann eine Arbeit gefunden auf dem Bau, bei einem Bauunternehmer, und habe eine eigene Wohnung mir gemietet, wie ich schon ein bisschen Geld verdient habe auf der Baustelle, dass ich die Wohnung zahlen kann, und habe da praktisch in meiner Wohnung und mit meiner Arbeit in diesem Umfeld von der Rettungsarche habe ich da gelebt. Ich habe in der Rettungsarche Bibelstunden gehabt und Lieder singen und habe das Christliche gelernt. Hab praktisch auch den Umgang mit dem Wort Gottes, das ist die Bibel, habe ich gelernt, wo was steht und langsam diese Wahrheiten alle gelernt. Insgesamt hat das 2 Jahre gedauert. Da habe ich einigermaßen dann ziemlich festen Boden unter die Füße gehabt und habe da oben so gelebt. Gell.
2 Jahre warst du in dieser Arche?
2 Jahre war ich in dieser Arche und habe da praktisch auf der Baustelle gearbeitet. Habe einen gläubigen Chef gehabt und einen gläubigen Vorarbeiter auf der Baustelle. Habe von denen auch etliches gelernt. Naja, und bin da sicher geworden, fester geworden. Und irgendwann hat einmal einer gesagt, von den Prediger, sagt, ja, schau dir mich so an, sagt, Robert, weißt du was, du brauchst eine Frau. Dann sage ich, ja, das weiß ich, dass ich eine Frau brauche. Ich weiß aber nicht, wen ich da heiraten soll. Gell? Ich habe mich schon umgeschaut, aber niemanden gesehen. Und dann hat er gesagt, ja, da in der Rettungssache, da gehen sie ja weg wie die warmen Semmeln, such dir hier eine. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir hat keine gefallen. Naja, und dieser Kreis da, durch den ich praktisch auf die Rettungsarche gekommen bin, dieser Münchner kleine Freundeskreis, da um einen Waldl umzutun, die sind immer wieder auf Besuch in die Rettungsarche gekommen. Gell? Und unter anderem dann auch die Frau, die wo ich geheiratet habe. Und ich hab das erste Mal gesehen und habe gewusst, das wird meine Frau werden. Ich habe sie vorher schon aus München kennt, aber die hat mit Drogen überhaupt nichts am Hut gehabt und hat Angst vor mir gehabt als Drogensüchtiger und ist mir aus dem Weg gegangen. Aber wenn sie ist gläubig gewesen, ich war gläubig und dann hab ich mich angenähert und sie hat wie so angebissen. Und dann haben wir geheiratet. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren verheiratet mit ihrer Frau, habe 5 Kinder gekriegt, habe dann noch, wie ich schon verheiratet war, Maurer gelernt, habe einen richtig guten Chef gehabt und später dann hat es sich so ergeben, dass ich so eine uralte Ruine kaufe, auch da in der Salzburger Gegend, so ein uraltes Häusl von 1927, das habe ich dann komplett selber hergerichtet alles. Da sind wir dann eingezogen und das war dann das Haus, wo meine Kinder dann groß geworden sind. Und naja, ich kann jetzt zurückschauen auf 30 Jahre Leben als Christ und ich bin alles andere wie unzufrieden.
Man könnte sogar sagen, du bist zufrieden.
Sehr zufrieden. Also ich bin eigentlich einer von den am reichsten beschenkten Menschen, die wo ich kenne.
Gratulation.
Ja, mir brauchst du nicht gratulieren. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, das habe ich von meinem Herrn Jesus Christus. Gesundheit hat er mir wiedergegeben. Das Finanzielle hat er alles in Ordnung gebracht. Und für die Zukunft, für meine ewige Zukunft in der ewigen Herrlichkeit hat er auch gesorgt. Und von daher gibt es eigentlich nichts, über was ich mich beschweren kann. Gell?
Sehr berührende Geschichte. Und wie ich am Anfang gesagt habe, das ist was, was glaube ich viele Menschen nicht betrifft, weil sie einfach nie so tief erlebt haben, wie du das durchgemacht hast. Und gleichzeitig ist es dann so schön zum Hören, dass wer so dankbar sein kann über sein Leben und ja, einfach diese Zuversicht und Hoffnung hat für die Ewigkeit. Robert, hast du noch einen Gedanken für unsere Zuhörer?
Ich habe zwei Gedanken. Und zwar einen Gedanken, den schreibt der Apostel Paulus. Und er schreibt, irrt euch aber nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, den habe ich vorher schon mal anklingen lassen. Das ist, der steht im Psalm 40. Und das ist mein Psalm, der Anfang. Also das, der drückt das aus, was ich erlebt habe. Der drückt das aber auch aus, was Menschen erleben können, wenn sie ein Herz der Wahrheit Jesus Christus öffnen. Und zwar steht da, Gott hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt und meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott.
Danke, Robert.
Gerne.
Wenn du zu Hause noch Fragen hast an den Robert oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswühn@gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge hilfreich sein kann, dann teile sie gerne. Danke, Robert, fürs Zeitnehmen. Ich wünsche dir alles Gute, euch und dir als Familie. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.